Hallo und herzlich willkommen bei Devier Audiobooks und Podcasts, am Mikrofon Klaus-Maria Dechant. Der Konflikt zwischen der Pflicht zur Verschwiegenheit und der moralischen Verpflichtung, eine Straftat zu verhindern bzw. einen Täter der Strafverfolgungsbehörde zu melden, ist seit jeher ein beliebtes Thema in Büchern und Filmen. Betroffen von solchen Konflikten sind zwei Personengruppen, Priester wie im Hitchcock-Streifen zum Schweigen verurteilt oder eben auch Rechtsanwälte. Wir erinnern uns beispielsweise an den Film Der Mandant mit Matthew McConaughey. In seinem Roman Erstling Sünde des Schweigens, erschienen im Gmeiner Verlag, hat nun auch Rudolf Georg sich dieses brisanten Themas angenommen und er ist jetzt mit mir per Messenger verbunden. Guten Morgen, Rudolf.
Guten Morgen, Klaus. Hallo.
Du bist zwar kein Strafrechtsanwalt, dennoch die Frage, kennst du diese beschriebenen Konflikte aus der eigenen Praxis?
Ja, was heißt aus der eigenen Praxis? In kleiner Münze schon, dass man beispielsweise von Mandanten, ich sag mal, unsittliche Angebote mitunter bekommt. Nach dem Motto, können wir das Ganze nicht ohne Umsatzsteuer machen und Sie brauchen es auch Ihren Partner nicht zu sagen. Das ist natürlich dann einfach nicht in Ordnung. Einem solchen Mandanten zeigt man dann, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. Ich bin aber immerhin seit 30 Jahren Anwalt, habe also einiges an Berufserfahrung, bin rechts- und berufspolitisch aktiv. Und das führt dann dazu, dass man auch viel von jüngeren Kollegen gefragt wird. Und da hatte ich das durchaus schon, dass mich ein Kollege, der eine Rechtsberatung gemacht hatte, gefragt hat, was soll er denn tun? Er hat den deutlichen Eindruck, sein Mandant, den er gerade beraten habe, wolle seine Ehefrau um die Ecke bringen. Und da hatte er dann doch einen erheblichen Konflikt, der da natürlich einfacher zu lösen ist, als ich das in meinem Buch beschrieben habe.
In Sünde des Schweigens vertritt dein Protagonist Dr. Jean-Jacques Seltenreich in einer Verwaltungsrechtssache einen Mann, der während seines Urlaubs in Mali mit Gattin entführt wurde. Die Frau kam dabei ums Leben, der Mann überlebt und während der Anwalt an dem Fall arbeitet, so steht es im Klappentext, kommt ihm ein ungeheuerlicher Verdacht, er verdächtigt seinen Mandanten. Was soll er denn getan haben?
Tja, das liegt ja eigentlich nahe, wenn man sich überlegt, dass sie eben nicht lebend zurückkommt. Aufhänger ist eigentlich ein ganz realer Hintergrund. Wenn das Auswärtige Amt im Ausland Deutschen aus Gefahrensituationen heraushilft, beispielsweise Geiseln zurückholt oder so etwas, werden auch oft die Kosten erstattet, eine Kostenerstattung verlangt. Wenn sich beispielsweise derjenige, welcher selbst in Gefahr begeben hat, dann kommt das Auswärtige Amt durchaus auf die Idee und möchte dann das Geld zurückhaben. Das war eigentlich der Aufhänger, wie ich damals drauf gekommen bin. Ja, und so kommt auch mein Anwalt, der ja Verwaltungsrechtssachen bearbeitet und so eine Kostenerstattung fällt da rein, an das Mandat. Weil er das Mandat aber hat, werden ihm dann vom Auswärtigen Amt Unterlagen zugeschickt, die man bei der Toten gefunden hat. Und so nach und nach durch das Verhalten seines Mandanten, durch diese Indizien, die er so sammelt, kommt ihm eben der Verdacht, dass sein Mandant da was mit zu tun haben könnte. Und dem Verdacht geht er nach und kommt dadurch eben in den Gewissenskonflikt, den ich in dem Buch herausarbeite.
Anwälte neigen dazu. Ich weiß das als Journalist, ich habe dutzende Prozesse selbst beobachtet in meiner aktiven Zeit. Ich sag's mal nett, sie neigen dazu, in einer eigenen Sprache zu sprechen. Von dir selbst stammt das Zitat, das habe ich in einem Fernsehinterview gelesen, Anwaltsdeutsch tut zuweilen sehr weh. Jetzt mal unter uns Betschwestern, unter uns Autoren, ist es sehr schwer beim Schreiben eines Romans umzuschalten oder bevorzugst du auch vor Gericht eine klare Sprache?
Ja, es gibt ja den alten Spruch, ein guter Jurist zeichnet sich durch besonders schlechtes Deutsch aus. Also wenn man sich daran orientiert, muss es verdammt viele gute Juristen geben. Aber im Ernst, natürlich hat eine Fachsprache gewisse Vorteile, dass sich eben die Fachleute untereinander besser verstehen. Das betrifft Naturwissenschaftler, Ärzte und Juristen genauso. Allerdings kann Sprache natürlich viel verdecken, auch manches aufdecken. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich so Schriftsätze von anderen oder auch Urteile lese, je komplizierter die Formulierung, umso weniger Substanz steckt drin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehöre nicht zu denen, die alles zweimal schreiben, einmal für Gericht und Gegner und das andere Mal für den Mandanten, dass der es auch versteht. Soll heißen, natürlich verwende ich auch vor Gericht eine klare Sprache, auch eine deutliche Sprache. Und ob ich dann den Richter oder den Gegner kritisiere, Das merken die da schon. Man bleibt natürlich immer höflich sachlich, aber kann trotzdem deutlich werden. Von daher ist es mir gar nicht schwer gefallen, da umzuschalten von dem, was ich beruflich schreibe und dem, was ich als Autor
Und du hast ja an
transportiere.
anderer Stelle auch schon in Zeitungen oder auch in Fernsehinterviews viel Lob für deine Sprache in Sünde des Schweigens bekommen. Jetzt leben wir ja gerade in sehr, sehr unwirklichen Zeiten des Kontaktverbotes, was ja auch für uns Autoren bedeutet, es gibt, und das ist ja für uns eigentlich eine besonders wichtige Sache, bis auf Weiteres keine Lesungen. Wie stark trifft dich das persönlich? Ich weiß, du liest eigentlich gerne.
Ich lese gerne. Also zumindest drei Lesungen sind schon mal abgesagt worden. Die sind ausgefallen. Wie es dann gegen Ende des Jahres weitergeht, schauen wir mal. Das war der Grund, weshalb ich am vergangenen Sonntag eine Live-Lesung auf Facebook gemacht habe. Die habe ich dann aufgezeichnet und nochmal eingestellt. Nach Facebook habe ich über 400 Personen damit erreicht, was auch immer das heißen mag. Ja, von daher ist das natürlich schade. Der direkte Kontakt mit dem Publikum ist natürlich etwas, wovon wir Autoren lesen.
Mein lieber Rudolf Georg, Rudolf Georg ist ein Pseudonym. Du legst auch Wert darauf, dass dein Klarname geheim bleibt. Warum eigentlich?
Weil ich gerne die Schriftstellerei sauber von meiner Anwaltstätigkeit trennen möchte. Das eine, natürlich spielt das da rein, man schreibt über das, was man kennt. Und das, was ich so als Anwalt im Laufe der Zeit gelernt habe, davon fließt natürlich einiges in die Bücher rein. Aber ich möchte es doch sauber trennen. Und auch so ein paar Erlebnisse, die ich in der Vergangenheit hatte, haben mich bestärkt, das so zu machen.
Rudolf Georg hat sein erstes Buch jetzt veröffentlicht, Ende 2019. Was dürfen wir von Rudolf Georg noch erwarten? Ich denke, da kommt noch einiges, oder?
Ja, doch, ich habe da noch einiges vor. Also der nächste Fall mit meinem Protagonisten Joja Seltenreich ist in Arbeit. Dann schwirrt mir noch ein anderer Kriminalroman im Hinterkopf rum, mit dem ich auch schon so einige Vorarbeiten geleistet habe. Nebenher versuche ich mich noch an Kurzkrimis. Bei dem Buch Storyteller von Kai Bliesner schreiben wir beide ja. Da habe ich auch eine Geschichte beigesteuert. Der Stuttgarter Autorenstammtisch, dem ich angehöre, veröffentlicht Anthologien. Da habe ich auch schon meinen Beitrag für die nächste Anthologie abgegeben. Und dann hatte ich dir ja erzählt, es gibt ein interessantes Projekt, das Sebastian Fitzek angestoßen hat. Das soll auch eine Anthologie werden. Da habe ich auch einen Beitrag eingereicht. Ob der es natürlich in die Anthologie schafft, das weiß ich nicht. Aber du siehst, ich habe noch einiges vor.
Das Letztere wäre natürlich dann nochmal ein Adeln der eigenen Tätigkeit. Rudolf Georg war das im Deviers Literaturpodcast. Sein Buch Sünde des Schweigens erschienen im Gmeiner Verlag.